Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der eines der besten Bücher, wie ich finde, zu einer der wichtigsten Fragen in unserem Land geschrieben hat. Es geht nämlich darum, dass und wie sich unsere Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss, und zwar sowohl gegen die Feinde von außen, Stichwort Wladimir Putin, als auch gegen die Feinde von innen, Stichwort AfD und noch mehr. Darüber werden wir gleich sprechen und wir werden auch darüber sprechen, denn mein Gast ist fleißig und hat noch ein zweites Buch geschrieben, über den anderen großen Konflikt Israel, Palästina, Hamas. Was kommt da auf uns noch zu? Wie lässt sich der erklären? Das Buch erscheint in Kürze. Das erste Buch ist, wie kommen wir gleich zu? Können wir gleich alle, basteln wir alles gleich zusammen? Das Buch erscheint in Kürze. Ich freue mich sehr auf den Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Wolfgang Kraushaar. Herr Kraushaar, dass wir das alles noch mal sortieren. Das erste Buch, über das ich eben gesprochen habe, Demokratie, hieß noch mal genau wie?
Keine falsche Toleranz.
Genau.
Warum sich die Demokratie stärker als bisher verteidigen muss.
Genau. Passt super. Das zweite Buch heißt jetzt, hat auch einen ganz interessanten Namen, kommt jetzt demnächst raus, da geht es um Israel, Hamas und Palästina und so ähnlich heißt es auch, ne?
Das heißt Israel, Doppelpunkt, Hamas, Gaza, Palästina über einen scheinbar heillosen Konflikt.
Und wir werden ja sehen, ob der wirklich nur scheinbar heillos ist oder tatsächlich irgendwie doch zu heilen ist. Kommen wir erstmal auf das Erste. Wir sprechen über eine Gefährdung der Demokratie von außen durch den Krieg in der Ukraine, aber auch durch das, was Russland in Deutschland macht, und von innen durch den Erfolg insbesondere der AfD. Ist das Ihr Kernpunkt gewesen, als Sie das Buch vor anderthalb Jahren geschrieben haben? Weil da konnten Sie Sarah Wagenknecht, Hans-Georg Maaßen und so noch nicht absehen, ne? Oder doch?
Das ist klar. Also die Parteienlandschaft hat ja seit Beginn diesen Jahres, 2024, begonnen sich zu verändern. Wir werden noch mehr Player haben. Leider Gottes fast alle rechtspopulistische Akteurinnen und Akteure. Das Buch ist vor anderthalb Jahren bereits erschienen. Und eigentlich die stärksten Komponenten in der rechten Herausforderung, die ich versucht habe zu analysieren, bestehen zum einen in der AfD und zum anderen in den Reichsbürgern. Mhm. Und wie es der Zufall wollte, fand zwei Wochen nach Erscheinen des Buches die Großrazzia gegen die Verschwörung der Reichsbürger statt. Die Gerichtsverfahren sind ja noch nicht erfolgt, aber die sollen in diesem Jahr beginnen. Und da das ein solch riesiger Komplex ist, werden es wahrscheinlich drei Gerichtsverfahren ergeben.
Das heißt aber damals, versetzen wir zurück, vor anderthalb Jahren, also kurz nach der Bundestagswahl, da ist ja die AfD erstmal in so eine Delle gegangen, ne? Und dann kam Friedrich Merz, der gesagt hat, ich werde jetzt dafür sorgen als CDU-Vorsitzender, dass die AfD sich halbiert. Und man hatte den Eindruck, dass die ganz große Phase der AfD vorbei ist. Wieso? Und niemand wäre damals ja auf die Idee gekommen, für die Demokratie, wie wir es jetzt zuletzt erlebt haben, auf die Straße zu gehen. Wieso haben Sie damals diese Gefahr schon gesehen?
Diese Gefährdung sehe ich seit sehr viel längerer Zeit, wenn Sie mir diese Ergänzung erlauben, und zwar bereits seit 2016. Wir hatten ja die sogenannte Flüchtlingskrise im Laufe des Jahres 2015. Davon hat die AfD politisch betrachtet am stärksten profitiert. Und das hat sich niedergeschlagen im März 2016. Da gab es auch drei Landtagswahlen, so ähnlich wie es sie jetzt im Jahre 2024 dann im September ergeben wird. Und 2016 hat es sich herausgestellt, dass die AfD 24,7% in Sachsen-Anhalt bekam. Mhm. Und da gab es bereits die Auseinandersetzung darüber, ob wir es mit einer reinen Protestpartei zu tun haben würden oder einer Partei, die viel stärkere Wurzeln im Bewusstsein, in der Mentalität von Teilen der Bevölkerung bereits gewonnen habe. Und meine Überzeugung ist seit damals, dass die Wurzeln viel tiefer sind, als es in der jeweiligen politischen Agenda, sei es der Bundesregierung, der Landesregierung und so weiter, für möglich gehalten worden ist. Olaf Scholz hat ja, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, von einer Schlechtwetterlaune-Partei gesprochen. Das halte ich für eine Verharmlosung. Aber auch das, was Friedrich Merz unternommen hat, bestand ja darin zu sagen, dass die CDU die eigentliche Alternative für Deutschland sei.
Man genau so hat das ja tatsächlich mal genau so gesagt.
Den Wind
genau.
aus den ja. Segeln nehmen und damit diesen Schneid auch durchbrechen. Ja. Aber das ist ihm irgendwie auf die Füße gefallen, denn damit war verknüpft ja auch die Rede, auch von Herrn Merz, von der Errichtung einer Brandmauer. Mhm. Wenn man das richtig betrachtet auf den verschiedenen kommunalen und landespolitischen Ebenen, dann sieht man, dass da bestimmte Dynamiken drauf einwirken und wir es eher mit einem Schweizer Käse als mit einer Brandmauer zu tun haben.
Interessanterweise damals, 24, muss ich daran erinnern, 24,7%. Wir hatten die Situation in Thüringen, wir erinnern uns alle, wo dann irgendwie zwischendurch mal ein FDP-Mann Ministerpräsident war, weil alle Parteien mit der AfD gestimmt haben. Wieso gab es damals noch nicht diese Protestbewegung, die wir heute erleben?
Ich glaube, dass man heute, nachdem die AfD einen solchen Umfragenkurs erwischt hat und sich stabilisiert hat, was die Umfrageergebnisse anbetrifft, ist der Grad an Einschüchterung und Bedrohlichkeit durch die AfD mehr und mehr angewachsen. Und der Auslöser für die Protestwelle war ja am 11. Januar 2024 der Bericht von Korrektiv, also einer Plattform, die ein Treffen sozusagen herausgefunden hatte oder die Planung zu einem Treffen, das sich im November 2023 in Potsdam abgespielt hatte und wo es ja darum ging, nämlich das Stichwort Remigration zu erläutern, genauer zu definieren. Der Plan besteht seitdem darin, dass man biologisch betrachtet Nicht-Deutsche aus Deutschland ausweisen kann. Mhm. Und letztlich, und das ist ja sozusagen der Vorwurf, ist das ein Plan zu einer Deportation von Millionen an Menschen, die zum Teil auch einen deutschen Pass haben, zum Teil Flüchtlinge sind. Und das hat für sehr viel Verunsicherung gesorgt. Und wir haben seitdem, also seit dem 11. Januar 2024, und zwar nicht zuletzt auch in Hamburg, die größte Protestwelle erlebt, die es jemals in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Wir sind inzwischen bei etwa 4 Millionen Teilnehmern angekommen und sie hat immer noch nicht ganz aufgehört.
Und eine Protest, die sich sozusagen tatsächlich um den Urkern unserer Gesellschaft dreht, nämlich um das Bewahren der Demokratie. Es war ja nicht nur ein Protest gegen die AfD, sondern es ging tatsächlich, da sind Leute auf die Straße gegangen, die gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Stichwort
genau,
Brandmauer.
Genau. Also da wurde im Grunde genommen durch eine kollektive Mobilisierungsansammlung die Notbremse gezogen. Dass man gesagt hat, hier, wir errichten sozusagen ein symbolisches Stoppschild. Allerdings würde es sich an der Stelle graduell korrigieren wollen. Im Kern ist es eine Anti-AfD-Bewegung. Denn die Hauptforderung der Demonstrierenden besteht darin, dass man in Erwägung und nach Möglichkeit auch umsetzen sollte, ein Verbot dieser Partei.
Dazu kommen wir, zu all diesen Punkten kommen wir gleich. Mich würde interessieren, wie Sie es bewerten, dass diese Bewegung mit 4 Millionen Menschen, eine große Bewegung, aber nicht dazu geführt hat, dass die AfD in Umfragen jetzt wesentlich schlechter abschneidet als zuvor. Graduell, also es gibt Umfragen, die sehen Sie auf Bundesebene unter 20, in den ostdeutschen Bundesländern geht es sogar teilweise nach oben. Ja. Und das zeigt, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dass man irgendwie vorsichtig sein muss, wenn man über Extremismus spricht und dann über die Ränder spricht. Sie sagen, der Extremismus, das müssen Sie erklären, kommt aus der Mitte.
Also zunächst mal sollte ich mit den Grundlagen für eine solche analytische Einschätzung beginnen. Mein Vorschlag besteht ja darin, dass man zu der ursprünglichen Terminologie, die in der Bundesrepublik gesetzt worden war, zurückkehren sollte. Denn bis 1974 gab es keine Rede vom Links- oder Rechtsextremismus, sondern vom Links- oder Rechtsradikalismus. Das ist etwas doch erheblich anderes. Und das Plädoyer in meinem Buch besteht zum Teil darin, dass ich auffordere, darüber nachzudenken, ob es nicht besser sein würde, zurückzukehren zurückkehren zur Radikalismuskonzeption im Gegensatz zur Extremismuskonzeption.
Was ist der Unterschied?
Ja, das ist sehr wichtig. Die Extremismuskonzeption ist erstens statischer Natur. Und zweitens ist sie bezogen auf die Ränder der Gesellschaft. Während die Radikalismuskonzeption ist dynamischer Natur und bezieht die Mitte als Radikalisierungspotenzial mit ein. Und der große Unterschied besteht darin, und der Beobachtungszeitraum, den ich versucht habe, vor allen Dingen in dem Buch auszustaffieren, war der Anti-Corona-Proteste. Mhm. Also von 2020 bis 2022 etwa. Das sind große Proteste, lang anhaltende Proteste gewesen. Und man hatte seitens des Verfassungsschutzes, der staatlichen Behörden insgesamt, keine richtige kategoriale Anbindung mehr, um das erklären und verorten zu können. Und man hat dann eine Kategorie erfunden, nämlich das Potenzial der Delegitimierung des Staates. Mhm. Und diese Delegitimierung verweist auf das Potenzial in der Mitte der Gesellschaft. Und am deutlichsten ist dieses in den neuen Bundesländern. Das sind nicht einfach die Abgehängten, das sind nicht einfach die peripheren Teile der Gesellschaft, sondern wir haben es damit zu tun, dass ein nicht unerheblicher Teil, und das ist in den neuen Bundesländern halt so, dass das sich bewegt um 35% herum in mindestens 4 der Bundesländer, die beunruhigt sind und die offenbar so unzufrieden sind mit der Politik der Ampelkoalition, dass sie ihr Heil suchen, vor allen Dingen in der AfD, und glauben sich an eine solche nationalistisch wie rassistisch und ethnozentrisch aufgestellte Partei hieven und wenden zu können.
Da ist jetzt ein interessanter Punkt. Ist das eine grundsätzliche Zufriedenheit, Unzufriedenheit mit der Ampelregierung, oder wäre es, gehen wir doch mal von aus, Angela Merkel hätte weiter regiert, ja, oder die CDU hätte weiter regiert, sind nicht in der Corona-Phase die Voraussetzungen dafür gelegt worden, dass dieses Unbehagen mit der Demokratie erst entstehen konnte? Meine These wäre, wahrscheinlich hätte es in dieser Situation jede Regierung getroffen, die an der Macht wäre, und die Ampelregierung hat nur einfach Pech, dass sie das zusammenkommt. Unzufriedenheit der Menschen, vieler Menschen mit der Corona-Politik. Da zum ersten Mal dieses, ist das noch die Demokratie, die wir haben wollen? Abwendung vom Staat, Delegitimierung mit den entsprechenden Konsequenzen, Eingriff in das Privatleben der Menschen. Dann kurze Verschnaufpause, Ukraine-Krieg, steigende Energiepreise, hohe Inflation, Sorge um den Wohlstand, Sorge um die eigene Sicherheit. Wäre Angela Merkel wahrscheinlich doch jetzt genauso unbeliebt wie Olaf Scholz?
Das kann sein, wir wissen das nicht. Das ist ja jetzt eine Spekulation, die Sie eben beschrieben haben. Ich möchte aber eines festhalten, und das ist etwas, was wirklich neuartig ist. Denn zugespitzt haben sich die Proteste von den rechtspopulistischen Strömungen auf die Partei der Grünen und auf Robert Habeck als den Bundeswirtschaftsminister. Weil sie haben sich vor allen Dingen verunsichern lassen im letzten Jahr, im Sommer des letzten Jahres, durch das Heizungsgesetz, durch die Ankündigung, mit der sie wiederum die meisten der Betroffenen, und vor allen Dingen wiederum in den neuen Bundesländern, assoziiert haben, dass sie persönlich oder familiär davon überfordert sein würden, nämlich die Heizung, ihr Heizungssystem, ihr privates Heizungssystem sozusagen auf eine neue technologische Grundlage zu stellen. Das hat enorme Auswirkungen gehabt. Insofern kann man, glaube ich, nicht einfach das verlängern, rückwirkend. Obgleich ich Ihnen von meiner Einschätzung her recht geben würde, dass das nicht oder geht sehr weit zurück, was dieses Unbehagen anbetrifft. Das hat sich aber immer weiter manifestiert und wir werden große Schwierigkeiten meines Erachtens bekommen. Erstens durch die Europawahl, die im Juni anstehen wird. Zweitens durch die 3 Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern. Und die große Frage ist dann, wie es im Jahre 2025, wenn die nächsten Bundestagswahlen anstehen werden, wie es dann ausgehen wird, weil die Parteienlandschaft hat sich möglicherweise dann durch das Jahr 2024 hindurch verändert. Denn wir haben neue Player, neue Akteure sozusagen auf der Bühne, und über die muss man auch sprechen.
Über die sprechen wir gleich. Trotzdem finde ich interessant, weil sich ja immer alles so fokussiert und sagen, der schlechteste Kanzler und ein Kanzler mit solchen schlechten Beliebtheitswerten und so weiter und so weiter. Sie sagen aber, ausgelöst hat der Kern der Krise ist halt nicht viele andere Dinge, wie man spricht, sondern ist gewesen die Art und Weise, wie Robert Habeck das Heizungsgesetz gemanagt hat. Und tatsächlich, wenn man guckt, wann fing das an? dass die Werte der AfD wieder nach oben gingen. Das war in dieser Zeit, ne?
In dieser Zeit. Im Sommer letzten Jahres.
Das hatte jetzt mit Flüchtlingsstrom, gar nichts zu tun.
Zu dem Zeitpunkt hatte es nicht so sehr mit den Flüchtlingen zu tun, obwohl man eines nicht unterschätzen darf. Die Haupteinfallstore für den Rechtspopulismus und insbesondere die AfD sind die ungeklärte, ungelöste Migrationsfrage und die Klimaproblematik. Und man könnte sozusagen die einzelnen Aspekte davon durchdeklinieren, dann würden Sie das sofort erkennen. Also es gibt zum Beispiel auch eine nicht unerhebliche Strömung, die am Verbrennermotor unbedingt festhalten will und die so argumentiert, erstens sei die Elektromobilität nicht ausgereift genug, es gäbe nicht genügend Ladestationen und man könnte nicht auch sozusagen längere Strecken damit unbesorgt antreten und so weiter und so fort. Das ist ja zum Teil nicht ganz falsch, aber es wird benutzt, um überhaupt diesen Prozess der Dekarbonisierung, den auch überhaupt weiter fortzuführen oder anzutreten. Ja, also dem verschließen sich ja doch Teile der Bevölkerung. Das muss man sozusagen als politische Einstellung, muss man das auch mit im Kopf haben, um erklären zu können, warum wir solche Schwierigkeiten haben mit Strömungen, um sie wieder in ein, wenn Sie so wollen, parlamentarismusfreundliches Klima zurückzuführen. Das Problem ist vor allen Dingen auch, dass sie mit vielen dieser Menschen gar nicht mehr wirklich reden können. Es hat eine interessante Umfrage gegeben, wonach über 80% der Angesprochenen auf den Hinweis, dass man es ja bei der AfD in Gestalt von Herrn Höcke und anderen zum Teil mit Neonazis zu tun haben würde, ob sie das davon abhalten würde, AfD zu wählen, haben sie gesagt, nein. Also 80% wählen trotzdem die AfD. Und das finde ich wirklich besorgniserregend. Und das ist wirklich ein Wert, den man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen muss.
Aber, und da muss man gucken, Sie haben es eben gerade schön gesagt, es geht um die zwei großen ungeklärten Fragen. Die Fragen, wie kämpfen wir gegen den Klimawandel? Die Fragen, wie kämpfen wir, was machen wir mit den Flüchtlingsströmen? Und die Wahrheit ist, spätestens ab 2015 tauchten diese Fragen auf. Der Klimawandel natürlich noch, aber massiv. Doch, 2015 war auch so der Bereich, wo das mit Fridays for Future so anfing. Nee, nein, bis später. 2015 waren Flüchtlinge.
2018
zeigt damit. Also, aber also, wir reden jetzt über einen Zeitraum von einmal von 6 Jahren, einmal von fast 10 Jahren.
Ja.
Das heißt, da hat die Bundesregierung, das musste der Bundesregierung als Ganzes vorwerfen, einfach nicht früh genug reagiert. In anderen Ländern ist in Sachen Wärmepumpe zum Beispiel, in Sachen Energieumstellung, da sind die Skandinavier zum Beispiel viel weiter, weil die schon viel früher angefangen haben. Da stellt sich die Frage eigentlich gar nicht mehr.
Aber wenn ich Ihre Argumentation lesen darf, ja, dann besteht der Tenor darin, sozusagen die Verantwortung der Ampelkoalition für die Probleme etwas abzustufen und zurückzudrängen und sie sozusagen in längeren Terms irgendwie angelegt zu sehen. Das ist ja nicht verkehrt, dass sie das machen können, aber trotzdem gibt es ein nicht unerhebliches Unbehagen, was meines Erachtens auf die Ungereiftheit oder Unausgereiftheit bestimmter politischer Entscheidungen innerhalb der Ampelkoalition zurückzuführen ist. Und das ist insbesondere dieses Heizungsgesetz gewesen. Ja, das ist wirklich ein Marktstein gewesen für eine zusätzliche Beunruhigung. Was aber die Flüchtlingsproblematik anbetrifft, die reicht ja viel, viel weiter zurück. Also da kann man auch nicht sozusagen nur das Datum 2015.
Wobei das die erste richtig große Spitze war.
Das ist natürlich
ein. Und mit in Erinnerung mit dem irgendwie, das ist nicht mehr mein Land und so, genau.
Aber wenn ich mir überlege, wie lange vor allen Dingen seitens der CSU das Thema Schleuserkriminalität und so weiter, das sind inzwischen 2 Jahrzehnte oder sowas, ja, das ist jetzt nicht so ganz neu. Das hat aber einen innenpolitischen Durchbruch erreicht durch die Herausforderungen im Lauf des Jahres 2015. Und wir haben ja, um mal was Positives zu erwähnen, eine große Willkommenskultur hier erlebt. Und ich kann mich entsinnen, dass ich auch hier war im Gebäude des Hamburger Abendblatts, um Flüchtlinge zu unterstützen und alle möglichen Sachen abgegeben haben.
10 Tonnen sind damals an einem Tag geliefert worden.
Genau. Und insofern kann ich da mich selber auch mit einklinken. Und wir haben einen engen Kontakt, zum Beispiel immer noch mit syrischen Familien, die damals hierher nach Hamburg gekommen sind und die wirklich integriert sind, die im Arbeitsmarkt sind, deren Kinder das Abitur machen und so weiter und so fort. Also da gibt es auch wirklich etwas, was gelungen ist. Das muss man wirklich auch festhalten. Andererseits werden wir aber die Migrationsproblematik nicht vollständig los. Denn es gibt sozusagen wirklich einen Grundsatz. Wir haben im Grundgesetz verankert das Asylrecht, Artikel 16. Mhm. Aber es gibt kein Recht auf Migration. Mhm. Das ist ein Unterschied. Und dem muss man politisch handhaben. Und das ist sehr schwierig. Und das ist nichts, was man in 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich als gelöst hinstellen kann, sondern dafür braucht man Jahrzehnte. So ähnlich ist es mit der Klimaproblematik. Das erstreckt sich über Jahrzehnte, um die Politik der Dekarbonisierung und die Umgestaltung der Infrastruktur der Gesellschaft hinzubekommen. Das heißt, wir haben es mit dauerfristigen, auf Dauer angelegten Prozessen der politischen Umgestaltung zu tun. Und die Politik selber ist nicht dazu in der Lage, das auch entsprechend sozusagen einzustufen, wie nach einer Art von Agenda, um Stück für Stück das behandeln zu wollen. Weil immer wieder unterschiedliche Interessen und so weiter darauf
sich konzentrieren. Alle vier Jahre kommt alleine Wahl. Aber ich finde interessant, weil wir in diesem Podcast hier oft ist der Schuldige an der Krise der Ampel in diesem Podcast Olaf Scholz. Da reden wir über Kommunikation, die Art der Kommunikation, das Besserwisserische. So, Punkt. Dann gibt es ganz viele, zuletzt Ulrike Herrmann in diesem Podcast, liebe Kollegin von der Taz, die sagt, na, Hauptschuldiger ist die FDP. Ne, weil sie Opposition innerhalb der Regierung macht. Bei Ihnen höre ich jetzt raus und lassen Sie es mal durchdeklinieren, weil das interessant ist. Das Kernproblem sind die Grünen und dazu passt, dass Markus Söder hat gerade gesagt, die Grünen, nachdem Friedrich Merz gesagt hat, naja, man muss mal gucken mit den Grünen, eigentlich würde er die ganz Grünen ganz gut finden und so Schwarz-Grün wäre schon eine Möglichkeit, sagt Markus Söder, die Grünen brauchen eine Auszeit, mit denen kann man nicht regieren, weil er offensichtlich erkannt hat, dass für viele Dinge, die gerade in diesem Land schiefkommen, eben viele Menschen, auch die AfD wählen, die Grünen verantwortlich machen und neben nicht die FDP. Oder Olaf Scholz.
Also meines Erachtens ist es ein populistisches Kalkül von Herrn Söder. Mhm. Herr Söder hat erkannt, wie unpopulär es ist, sich hinter die Grünen zu stellen, beziehungsweise mit ihnen möglicherweise eine Koalitionsregierung in Bayern zu präferieren, was vielleicht ja sogar möglich sein könnte. Er will im Grunde genommen von der Welle der Stimmung und der Bevölkerung profitieren. Deshalb lehnt er eine mögliche Koalition, ein Bündnis mit den Grünen ab. Auf Bundesebene wird das nicht in der gleichen Weise von Herrn Merz geteilt. Herr Merz bewertet die Grünen anders. Und die letzten Äußerungen lassen ja darauf schließen, die Herr Merz in diesem Zusammenhang getätigt hat, dass er durchaus bereit wäre, die Union auch in eine schwarz-grüne Bundesregierung sozusagen zu führen. Das heißt, die Grünen als Koalitionspartner auch zu akzeptieren. Was Sie sagen, und das ist eine Fehlinterpretation von dem, was ich versucht habe, zum Ausdruck zu bringen. Der Hauptgegner sind nicht die Grünen, sondern ich sehe einfach, dass durch ein unausgereiftes Gesetz die Grünen dann sozusagen zum Hauptgegner geworden sind, weil sie identifiziert werden als die ökologische Partei innerhalb der Ampelkoalition. Das ist noch etwas anderes. Und ich denke, diesen Malus werden die Grünen in dieser Legislaturperiode nicht mehr verlieren.
Wird auch Robert Habeck nicht mehr verlieren? Ich weiß nicht, wer in diesem Podcast gesagt hat. Ich glaube, Nico Fried, Kollege vom Stern, der gesagt hat, die Sache mit der Kanzlerkandidatur und Robert Habeck hat sich aus seiner Sicht erledigt. Ich glaube nicht, irgendjemand war das. Hintergrund, weil die Leute sagen, ja, das mag ja ein ganz charismatischer Mann sein, aber er hat jetzt gezeigt, dass er es handwerklich nicht kann.
Ja, da ist was dran meines Erachtens. Also Robert Habeck, also man hätte ihn warnen sollen davor, Bundeswirtschaftsminister zu werden. Weil in dem Moment, wo es wirtschaftliche Probleme gibt und die liegen ja noch auf verschiedenen anderen Ebenen, wir kennen ja die Prognosen alle und so weiter und so fort. Man spricht ja inzwischen sozusagen vom Krankenmann der deutschen Industrie und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass Robert Habeck einen großen Charmefaktor hat. Er kann Leute für sich einnehmen. aber in dem Moment, wo es dann konkret werden soll, da neigt er dazu, etwas zu verschwurbeln und sozusagen seine philosophische Gangart anzuwerfen. Das ist aber für ein solches Ministeramt eigentlich gar nicht geeignet.
Außenministerium wäre besser geeignet, ne? Genau.
Ja, also bei Kanzlerkandidatur müssen wir sowieso vielleicht nochmal oder sollten wir, ohne jetzt in die Regie ihrer Gesprächsführung eingreifen zu wollen, vielleicht nochmal daran erinnern, wie das im Jahr 2021 war. Die Grünen rangierten zeitweilig bei 25%. Zunächst mal ging es darum, wer wird Kanzlerkandidat oder Kandidatin. Und meines Erachtens hat die Ampelkoalition überhaupt nur eine Chance dadurch gewonnen, dass die Union auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen Seite die falschen Kandidaten aufgestellt haben. Hätte die Union damals sich durchgerungen und Herrn Söder zum Kanzlerkandidaten gemacht, hätte sie wesentlich besser abgeschnitten als mit dem Kandidaten Laschet. Hätten die Grünen nicht einen Rückzieher gemacht und Frau Baerbock zur Kanzlerkandidatin gemacht, dann hätten sie nicht so viele Stimmen verloren. Die sind ja bei knapp 15%, ich glaube bei 14,8% gelandet. Das ist ja ein enormer Verlust von ungefähr 10%, die sie verloren haben. Natürlich wäre es eine Illusion zu glauben, dass Robert Habeck als Kandidat diese 10% hätte halten können.
Aber es hätten ja 2-3% gereicht, nein, genau.
Es hat sogar auch dazu Umfragen gegeben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätten die Grünen mit einem Kanzlerkandidaten 20% roundabout errungen. Und dann hätte es eine Koalition, und zwar eine schwarz-grüne Koalition, geben können. Dann hätte auch Herr Söder, meines Erachtens, wenn er nämlich der Kandidat der Union geblieben wäre oder geworden wäre, ganz anders agiert gegenüber den Grünen. Nicht so, wie er jetzt als bayerischer Ministerpräsident auftritt.
Aber hätte.
Ja, Fahrradkette, kennen wir alles.
Ja. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt, ob die Grünen sich dann trotzdem durchringen. Es ist ja auch nicht mehr lange hin jetzt. Also wir reden in diesem Podcast immer über die Kanzlerkandidaten. In der Zwischenzeit rückt die Bundestagswahl immer näher. Ich würde gerne noch auf das Thema Demokratie eingehen, weil Olaf Scholz neulich mal in einem längeren Interview gesagt hat, dass er immer wieder staunt, was die Leute alles von ihm erwarten in einem System, das eben kein Präsidialsystem ist, wo er sagt, ich bin nicht Macron. Klingt das damit auch durch, wenn Leute ein Unbehagen gegenüber der Demokratie äußern, dass sie eigentlich so einen starken Mann sich wünschen wollen und offensichtlich nicht verstehen können, dass Olaf Scholz, der kann ein Machtwort sprechen, der kann auch auf den Tisch hauen, der kann auch sagen, Schluss jetzt. Aber das Gesetz,
viel zu selten, ja.
Aber am Ende nützt es, das Gesetz geht durch den Bundestag und da gilt das alte Strucksche Gesetz. Es kommt nicht so raus aus dem Bundestag, wie es reingekommen ist, egal was Olaf Scholz will.
Dann kommt noch der Bundesrat hinterher.
Und dann kommt noch der Bundesrat.
Und dann ist da oben drüber noch gesetzt der Bundespräsident, der es unterzeichnen muss. Selbst der hätte die Möglichkeit, sowas noch abzulehnen.
Also was muss man mal sagen? Man muss mal sagen, unsere Demokratie ist so ausgelegt, dass eben der Bundeskanzler eine herausgehobene Stellung hat, aber eben kein Präsident ist. Auch ein Anführer vielleicht, aber nicht ein Führer, nicht falsch verstehen, aber nicht ein Führer im Sinne von Macron oder Biden.
So. Ist auch gut das, so. Das gehört mit zu den Lehren aus Weimar.
Genau.
Ja, man wollte keinen Paul von Hindenburg nochmal, das wäre sowieso bezogen auf das Amt des Bundespräsidenten, der ist ja eigentlich auch entmachtet, ja, gemessen an dem, was die Weimarer Republik und die Weimarer Reichsverfassung anbetraf. Aber man wollte auch nicht jemanden sozusagen an der Spitze der Exekutive haben, der so durchregieren kann, wie das in Frankreich mit Macron möglich ist. Warum das in Frankreich so ist, das hängt mit der Fünften Republik zusammen, Charles de Gaulle und so weiter. Es gab eine große innenpolitische Krise, ausgelöst durch den Algerienkrieg. Und deshalb bekam dieser Präsident durch die neue Verfassung 1958 eine solche Machtfülle bereitgestellt, damit er damit auch wirklich durchregieren konnte. Und davon hat man dann auch Gebrauch gemacht in der Zeit danach. Diese Möglichkeiten besitzt ein Bundeskanzler überhaupt nicht. Das muss man wirklich sagen. Und daraus entstehen dann oder resultieren bestimmte Diskrepanzen zwischen Macron und Scholz auch.
Ja, und daraus entstehen ja aber auch sozusagen diese Diskrepanz, was das Volk von dem Bundeskanzler offensichtlich auf einmal erwartet und was er rein per Grundgesetz überhaupt leisten kann. Er kann, also, und spricht daraus nicht, aber auch der Wunsch, aus den Menschen, wir wollen da einen starken Mann, eine starke Frau, ja, an der Spitze haben, ja.
Ja.
Es ist also schon eine Kernunzufriedenheit mit unserem demokratischen System.
Also gestatten Sie, dass ja, an der Stelle einen Gedankengang kurz entfaltet.
Unbedingt.
Und zwar führt er zurück auf eine Prognose des wichtigsten liberalen Gesellschaftstheoretikers, nämlich Ralf Dahrendorf. Mhm. Ralf Dahrendorf lebt ja leider schon längere Zeit nicht mehr, aber er hat am Ende der 90er Jahre, genau gesagt 1997, in der Zeit, wie ich finde, einen fundamentalen Aufsatz geschrieben, in dem er für das 21. Jahrhundert, das hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht begonnen, prognostiziert hat, ein Zeitalter des Autoritarismus. Mhm. Warum hat er das getan? Er hat Folgendes in Rechnung gestellt. Erstens, es gibt eine neoliberale Wirtschaftspolitik, die hat als entscheidendes oder enthält als entscheidendes Grundelement die Globalisierung, die Verlagerung von großen Teilen von Konzernen, Firmen und so weiter ins Ausland, weil es dort billigere Arbeitskräfte gibt. Dieser Prozess, wenn Sie so wollen, der Deindustrialisierung und der Reduktion von Arbeitskräften im eigenen Land führt zu einer Defragmentierung von Teilen der Gesellschaft. Mhm. Und das wiederum hat zur Folge, dass man versucht, diese Art von Entfremdung, Vereinzelung und auch letztlich dem Verlust von Kontrollen über den Lohnzuwachs, sprich Teile von Gewerkschaften zu sein und mit Interessenspolitik vertreten zu können, dass sich diese mehr und mehr verloren und vereinzelt fühlen. Und dagegen versucht man sich dann zu identifizieren mit populistischen Strömungen, Parteiungen, Organisationen. Und in diesen und mit diesen Organisationen wird zum Ausdruck gebracht eine, wenn Sie so wollen, eine Überidentifikation mit der eigenen Nation, eine Fremdenfeindlichkeit und in der Grundform eine tendenzielle Abkehr von der repräsentativen Demokratie. Genau. Das heißt, das Ganze zu verschlanken, durchlässig zu machen, so dass es eine unmittelbare Entscheidungskraft an der Spitze des Staates gibt und nicht die ständige Rückbindung an das Parlament.
Genau, und dann muss man sagen, und darunter leidet doch jetzt auch Olaf Scholz so ein bisschen, dass die Leute diese Erwartung haben, er aber diese Möglichkeiten gar nicht hat, richtig?
Das ist nur zum Teil richtig. Also an der Stelle würde ich die Konstellation der Ampelkoalition und insbesondere die Rolle von Olaf Scholz erheblich anders einschätzen. Mhm. Er hat ja was gemacht, was ich sehr, sehr begrüßt habe. Nämlich, ich glaube, 3 Tage nach dem Überfall Putins auf die Ukraine die Zeitenwende auszurufen. Und hat damit auch wirklich ein Sensorium gezeigt, dass es darauf ankommen muss, diese sozusagen Qualität in Anführungszeichen der Bedrohung durch diesen Krieg, das hat ja sozusagen die gesamte Friedensordnung nach 1945 in Europa mit einem Schlag aufgerissen, ja. Diese sozusagen sich dieser Bedrohung bewusst zu werden und Mittel zur Verfügung zu stellen, damit man sich dem auch erwehren kann und letztlich die Ukraine auch militärisch unterstützen kann. Wir wissen, dass es eine Fehlbesetzung, was das Bundesverteidigungsministerium gegeben hat, und zum Glück ist das korrigiert worden. Wir haben mit Herrn Pistorius einen anderen Verteidigungsminister an der Spitze, der in der Lage ist, das besser und realistischer einzuschätzen. Aber dennoch gibt es einen permanenten Konflikt. Wir kennen die Debatte über Taurus, es gibt andere Debatten, ob nicht Olaf Scholz als Kanzler ausreichend auch dazu in der Lage ist, zu mobilisieren, damit dieser Bedrohungsqualität auch besser begegnet werden kann. Und da sehe ich nach wie vor Defizite. Und ich, also wenn ich das zum Beispiel vergleichen würde mit einem Land, das inzwischen gar nicht mehr zur EU zählt, nämlich Großbritannien. Großbritannien ist von Anfang an viel besser aufgestellt gegenüber dieser Herausforderung durch Putins Russland. Und wir sehen das ja jetzt auch an gewissen Diskrepanzen zwischen Herrn Macron und Olaf Scholz. Also ich glaube, das wird ein Dauerthema bleiben, weil die Vorzeichen dafür, dass es eher mit einer Niederlage der Ukraine ausgehen wird, als mit einem Stoppen der russischen Annexion. Die sind leider gegeben. Und deshalb muss man sich darauf einstellen. Insbesondere kommt da natürlich noch ein ganz anderer Faktor zum Tragen. Herr Putin hofft darauf, dass Donald Trump nochmal gewählt werden wird im November diesen Jahres bei den US-Präsidentschaftswahlen. Damit würde sich für ihn sozusagen die Drohqualität der NATO und der gesamten Europäischen Union sozusagen als politische Antwort darauf verringern, reduzieren. Und auch das sind ja Dinge, die inzwischen in die politische Diskussion eingespeist sind. Sich ganz neu zu definieren seitens der Europäischen Union, und dass es vielleicht ein Fehler gewesen ist, dass wir immer nur gemeint haben, vertrauen zu können auf die Führungsqualitäten der USA im Rahmen der NATO. Ob das weiter so funktionieren wird, steht jedenfalls massiv in Frage.
Aber hat das Olaf Scholz nicht tatsächlich, wenn Sie die Zeitenwende-Rede schon ansprechen, genau da in Frage gestellt? Hat er nicht tatsächlich damals genau das Richtige zur richtigen Zeit gesagt? Leidet jetzt aber natürlich darunter, genau wie die gesamte Ampelregierung, genau wie das ganze Land, dass wir jetzt in Deutschland anders als in Großbritannien und in Frankreich keine funktionierenden Armeen haben, in Klammern, und keine Atombomben.
Einiges davon ist meines Erachtens zutreffend, aber Olaf Scholz hätte diese zutreffende Ankündigung der Zeitenwende viel, viel früher und energischer auch wirklich anfüllen müssen mit Inhalt. Er hätte sofort, also es war wirklich ein unglaublicher Fehler, das Bundesverteidigungsministerium so besetzt zu lassen, wie das damals der Fall gewesen ist. Also deshalb hat Macron ja jetzt auch noch diese Breitseite sozusagen ihm gegenüber geäußert.
Mit den Helmen,
genau. Mit den Helmen, ihr wolltet nur den Helm zur Verfügung stellen. Es ist wirklich lächerlich, wenn man sich daran glaubt, erinnern zu können. Inzwischen ist so viel Zeit vergangen und es sind so viele Städte wie Mariupol oder so weiter, die sind einfach ausgelöscht, ja. Also das ist wirklich bitter. Und es wäre meines Erachtens denkbar, ohne dass man jetzt den ganzen Bombast einer neuen Bundeswehr oder einer, vielleicht sogar einer europäischen militärischen Neuordnung sozusagen bewältigen muss. Das geht ja sowieso nicht in einem Jahr oder zwei Jahren. Das sind langfristige Prozesse, weil das sind Strukturen, über die wir reden. Die lassen sich nicht einfach sozusagen durch Mobilisierungswillen jetzt sozusagen verändern. Dass das Problem ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass es einfach eine Luftabwehr gibt, die Ukraine dazu befähigt, sich nicht permanent in Schutt und Asche bombardieren zu lassen. Ja, das ist sozusagen eines der Hauptelemente. Das zweite ist, dass sie genügend Munition bekommen. Und dann gibt es noch ein paar andere Fragen mit Waffengattung und so weiter. Ich will das nicht weiter
vertiefen. Aber ich nehme jetzt immer mal die Verteidige Scholz und Sie. So, da würde Scholz jetzt sagen, lieber Herr Krauser, Deutschland gibt in diesem Jahr mehr für Munition, für Waffen aus, als die Großbritannien und Frankreich zusammen. Was werfen Sie mir eigentlich vor? Acht Milliarden Euro. Nur für Waffen.
Ja. Ich halte das einfach für einen der Kardinalfehler von Olaf Scholz. Er verweist fast immer. Olaf Scholz ist der Mann des Geldes. Mhm. Ja, er verteidigt sich dahinter oder versucht sich dahinter zu verteidigen, indem er sagt, wir haben so und so viel gezahlt. Das ist genauso bei einem anderen Komplex, nämlich Israel. Mhm. Ja, nämlich Geld zu geben. Wir haben ja erlebt, was es bedeutet hat, dass auf einmal das Bundesverfassungsgericht 60 Milliarden einkassiert hat, in gewisser Weise ein bisschen salopp formuliert, dass dann auf einmal die Schwierigkeiten da waren, überhaupt bei dem laufenden Haushalt jetzt eine intelligente Vergabe von Geldmitteln überhaupt noch zu steuern, ohne dadurch sich massive Konflikte mit bestimmten Interessenslagern einzuhandeln.
Deutschland kauft sich frei? Klingt daraus?
Das spielt meines Erachtens zum Teil eine Rolle. Wir haben ja, also wenn Sie die Wirtschaftskraft, die politische Kraft Deutschlands nehmen im Rahmen der Europäischen Union, dann haben wir ja immer einen gewissen Nachholbedarf. Also wir füllen eigentlich viel zu wenig politisch das aus, was unsere eigentliche Stärke anbetrifft.
Und militärisch schon gar nicht, wenn man sich anguckt.
Und militärisch schon gar nicht. Man hat meines Erachtens sich irgendwie einlullen lassen von dem Ende des Kalten Krieges und man hat geglaubt, man könnte das alles runterfahren und eigentlich sei die Bundeswehr nichts anderes, sozusagen eine interventionistische Begleitkraft für militärische Aktionen von westlichen Bündnissen im internationalen Raum.
Wo man sich dann auch mal beteiligen muss, genau.
Ja, das ist, betrifft Afghanistan, das betrifft Mali, das sind alles schreckliche Niederlagen eigentlich gewesen, insbesondere Afghanistan, das müssen wir nicht vertiefen, aber das gehört mit dazu. Ich glaube, dass jetzt aber, wo der Konflikt in Europa liegt, ja, dass wir diesen Konflikt auch wirklich qualitativ anders angehen müssen. Und ich möchte diese Frage mit Atombewaffnung noch mal draußen vorlassen, weil das damit öffnet man wirklich die Büchse der Pandora, ja. Und die Tatsache, dass es ja zwei Länder gibt in Gestalt von Frankreich und damit ein Teil der Europäischen Union und Großbritannien, die ja leider ausgeschieden sind durch den Brexit, die auch über Atomwaffen verfügen, sind wir nicht vollständig abhängig von der Konstruktion der NATO und den USA im Hintergrund oder wir manchmal im Vordergrund auch, also was jedenfalls die atomare Seite anbetrifft. Es ist ohnehin ein ziemliches Dilemma, wenn man sich provozieren lässt durch Putin, der permanent damit droht, dass er die Atomwaffen in der Hinterhand hat und dann seinen Minenhund Medvedev vorschickt, der dann ja von einzelnen Städten, auch Hamburg, ausgemacht hat, als potenzielle Ziele für Atomschläge und so weiter und so fort. Davon sollte man sich wirklich nicht irritieren lassen, sondern sollte sich besinnen darauf, was einem zur Verfügung steht. Aber da in dem Zusammenhang muss man sich wesentlich mehr aktivieren, um diese Anstrengung auf europäischer Ebene, die auch wirklich zum Vorschein zu bringen, dass der Ukraine geholfen wird. Mhm. Und da darf auch keine weitere Zeit mehr vergehen, sondern es ist einfach schon viel zu viel geschehen, ja, an Schäden angerichtet worden. Wenn wir uns vor das Problem stellen würden, was wäre eigentlich, wenn die Ukraine im Grunde genommen besiegt wäre und einen Friedensschluss mit Gebietsannexionen größeren Ausmaßes gegenüber Putins Russland zustimmen müsste, dann würde das bedeuten, dass wir wahrscheinlich Abermillionen von neuen Flüchtlingen bekämen, dass wir nicht sicher sein können, ob nicht Polen oder die baltischen Staaten die nächsten Angriffsobjekte für Russland darstellen. Das heißt, es wird so gravierende Folgen für Europa und insbesondere für die Bundesrepublik Deutschland haben. Das können wir uns gar nicht im Einzelnen vorstellen.
Aber ist das nicht genau das, was Scholz immer betont und sagt, deshalb, solange wie es nötig ist, stehen wir an der Seite der Ukraine. Die Ukraine darf diesen...
Das ist doch die Selbstverständlichkeit aller Demokraten. Ja. Entschuldigung. Das ist sozusagen der Konsens unter allen Demokraten. Und es ist interessant, wer bei diesem Konsens nicht mitspielt. Da haben wir nämlich das Problem, das innenpolitische Problem mit den Rechtspopulisten. Und in einem Fall mit einer Art Querfront. Das eine ist die AfD, die verfügt über besondere Beziehungen zu Putins Russland. Und das andere ist das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und Sahra Wagenknecht, das ist wirklich ein besonders interessanter Fall. Die hat ja von Anfang an so argumentiert, ja, erstens hat sie kurz vor Ausbruch des Annexionskrieges noch argumentiert, ach, das sei alles Feindespropaganda in gewisser Weise, dass Putin würde niemals das und das tun. Und
hat so Gerhard Schröder auch gesagt?
Bei Gerhard Schröder, das ist jedenfalls ein ehemaliger Politiker, über den wir in dem Zusammenhang gar nicht zu reden brauchen.
Genau.
Ja? Also der hat sich selber hinreichend disqualifiziert. Ja. Bei Frau Wagenknecht ist das ja jetzt noch was anderes. Ja? Bei Frau Wagenknecht ist es aber so, dass sie die Hauptverantwortung für diesen Krieg bei der NATO sieht, ja, und immer so argumentiert, und zwar durchgängig, seitdem dieser Krieg ausgebrochen ist. Und ich finde, dass man da genauer drüber nachdenken muss, inwieweit die Infiltrationsausrichtungen des Putin-Systems auf die Politik auch hierzulande längst angedockt hat und es Einflusssphären gibt. Und wir haben eine ganz giftige Vermischung von zwei Komplexen. Wir haben einen Rechtspopulismus, eine Mischung von Links- und Rechtspopulismus in der Gestalt von Frau Wagenknecht und die Unterminierung durch Interessenssphären seitens der russischen, nicht nur Propaganda, sondern da werden Verabredungen hergestellt. Ich will ein Beispiel geben. Sarah Wagenknecht war 16 Jahre lang mit einem Mann namens Ralf Niemeyer verheiratet. Mhm. Ralf Niemeyer ist inzwischen einer der Chefideologen der Reichsbürger. Und Herr Niemeyer ist im Jahre 2022 in Moskau empfangen worden von dem russischen Außenminister Lavrov, vom Chef des Energiekonzerns Gazproms und so weiter und so fort. Und man hat ihm angeblich, so hat er das jedenfalls selber geschildert, zugesichert, dass im Falle eines Regierungsumsturzes in Deutschland er sozusagen als der potenzielle Kanzler dann der Reichsbürger hier die Macht übernehmen würde. So weit ist das gegangen. Das mag ein Hirngespinst sein.
Klingt aber so.
Das klingt, ich will nun, bin weit davon entfernt, das nun eins zu eins in irgendeiner Weise lesen zu wollen. Aber ist ein weiterer Beleg dafür, wie man versucht, im Grunde genommen Keile zu treiben in die bundesdeutsche Innenpolitik.
Nein, für Wladimir Putin ist es ja eigentlich egal, ob er jetzt noch gute Kontakte zu wem auch immer hat. Für ihn ist ja entscheidend, wird die deutsche Innenpolitik, wird Deutschland destabilisiert, und das passiert genau.
Das ist sein Ziel. Und das ist ja nicht nur begrenzt auf Deutschland, aber Deutschland hat...
Ist da offensichtlich am anfälligsten. Und Sie haben einen guten Punkt gemacht. Ich glaube, dass das Kernproblem ist, dass sozusagen die wirtschaftliche Power von Deutschland weder mit der politischen Power korrespondiert und schon gar nicht mit der militärischen.
Das ist
der große Unterschied zu Frankreich und zu Großbritannien. Wir sind schon am Ende. Es ist irre, man könnte stundenlang mit Ihnen reden. Sie müssen noch einmal kurz sagen, Deutschlands Rolle im Konflikt Israel-Hamas, gibt's die überhaupt? Also Olaf Scholz war zweimal da, aber...
Wir erleben ja heute gerade wieder einen erneuten Besuch von Annalena Baerbock. Ja. So sehr ich ihre Haltung begrüße, aber all ihre Anstrengungen sind völlig verpufft. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass Deutschland keine Rolle spielt. Es ist auch bezogen auf die EU so.
EU, genau.
Ja, alle Anstrengungen, immer wieder die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zu besuchen und gleichzeitig dann oder kurz danach oder kurz davor halt den israelischen Außenminister oder Benjamin Netanyahu als Premierminister zu treffen und so weiter und so fort. Das hat alles nicht gefruchtet. Und ich sehe ein großes Dilemma darin, und das habe ich in meinem Buch darüber auch ausführlich zum Gegenstand einer Untersuchung und Analyse gemacht, nämlich sich zu berufen auf die von Angela Merkel 2008 garantierte Stellungnahme, Bezugnahme, dass man nämlich Israel und die Sicherheit Israel zur Staatsräson Deutschlands zählen würde. Diese ist nicht viel wert, denn niemand ist davon ausgegangen, dass damit eine Beistandspflicht in einem militärischen Akt, in einer militärischen Auseinandersetzung, sprich, wenn beispielsweise, das war damals schon ein großes Thema, der Iran dazu übergehen würde, Israel militärisch anzugreifen, dann geht hierzulande, bislang habe ich noch keine Stimme irgendeines Politikers dementsprechend gehört, davon aus, dass die Bundeswehr dann nach Israel geschickt würde, um Israel zu verteidigen.
In Klammern, ob es eine Hilfe wäre, wäre das andere. Ich glaube, dann kommen wir wieder auf das zurück, was Sie vorhin gesagt haben. Was damit gemeint ist, ist zum Beispiel, dass Deutschland ja im großen Maßstab Waffen an Israel liefert.
Genau.
So für mehrere hundert Millionen Euro im Jahr. Genau. Und das ist Deutschlands Teil der Staatsräson. Ne? Es geht nicht darum, die Israelis im Zweifel zu verteidigen, weil die Israelis wahrscheinlich sagen würden, Leute, unsere Armee, wir brauchen euch nicht.
Aber sehen Sie mal, das hat ja eine gewisse Symmetrie.
Ja.
In Bezug auf den Ukraine-Krieg, so und so viel haben wir den Ukrainern an Geld zur Verfügung gestellt, an Waffen zur Verfügung gestellt. Das gleiche für den Nahostkonflikt, von der Seite der israelischen Selbstverteidigung her organisiert, das zur Verfügung gestellt. Aber das politische Dilemma besteht ja darin, dass wir damit gleichzeitig eine illiberale Regierung, nämlich angeführt von Benjamin Netanyahu, mit rechtsreligiösen Ministern ausgestattet, unterstützen, die wiederum zumindest von der Hälfte der israelischen Bevölkerung überhaupt nicht akzeptiert wird. Und Benjamin Netanyahu hat das gleiche Ziel wie Wladimir Putin, nämlich möglichst lang durchzuhalten, bis im November Donald Trump wiedergewählt wird. Denn er weiß, dass Donald Trump ihn am ehesten von allen anderen israelischen Politikern unterstützen wird. Und deshalb haben wir einen neuen Fixpunkt für dieses laufende Jahr, und das ist der November.
5. November.
Ja, November.
Letzte Frage. Immer ist nur ein Tipp. Ich weiß, wer wird denn nun amerikanischer Präsident? Ich sag's gleich, ich glaube, dass Donald Trump nicht gewählt wird.
Nein, das hängt ja davon ab, ob er überhaupt jetzt zum Beispiel seine Strafe zahlen kann.
Das weiß man,
ja,
das genau.
ist ein aktuelles Thema.
Deshalb setze ich da drauf, da kommt noch irgendwas.
450 Millionen, ja, ob er die beibringen kann. Er kann das offenbar nicht. Er hat vor allen Dingen die größten Geldmittel für seinen Wahlkampf verwendet. Mhm. Ja. Das ist ihm natürlich höchst ungelegen, aber das Fatale besteht ja darin, dass alle Angriffe seitens der Justiz letztlich, was seine Unterstützer anbetrifft, die noch weiter aufmuntert, umso hartnäckiger hinter ihm zu stehen. Das ist offen. Wir wissen das nicht.
Ihr Tipp?
Und Kein
Tipp?
Nein. Also es ist wirklich ein großes Dilemma, dass wir wirklich einen absoluten Nationalisten und Populisten haben, der da zu seiner Wartestellung erneut steht und der völlig eigentlich demaskiert ist seit dem 6. Januar 2021. Andererseits haben wir einen auch, und zwar von der Position her wirklich gut aufgebauten, aber natürlich von seiner sonstigen Präsenz her auch geschwächten Kandidaten.
Sagen wir echt, wenn Joe Biden 10, 15 Jahre jünger wäre, glaube ich, würde sich die Frage gar nicht stellen. Ne?
Sie haben recht, das wäre so. Das wäre so.
Herr Krauser, vielen Dank.
Gerne.
Ein Podcast von Funke.